HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Handelskriege, Strafzölle. In der Weltwirtschaft gibt es vermehrt Streit. Doch wenn die Welthandelsorganisation WTO den nicht mehr schlichten kann, droht sie ihre Existenzberechtigung zu verlieren.
Donald Trump hat es geschafft. Die WTO ist hirntot.
Die Trump-Administration lehnt jetzt das ganze Grundprinzip einer Berufungsinstanz ab. Es wird versucht, das Recht des Stärkeren zu verankern.
We were losing all our cases in the World Trade Organization. Almost every case were lost. They thought we were stupid.
Die USA verhindern die Nachbesetzung von Richterposten, sodass das WTO-Schiedsgericht arbeitsunfähig ist.
Trump kündigt halt diesen Konsens auf. Er möchte nicht mehr sich dem Regelwerk einer Welthandelsorganisation unterwerfen. Und damit sind diese Handelskonflikte natürlich viel brutaler geworden.
This is existential, basically.
Das ist jetzt tatsächlich existenziell. Wenn man Regeln nicht durchsetzen kann, dann fühlen sich die Leute nicht an Regeln gebunden. Und dann bricht im Endeffekt das System zusammen.
So kann ich nicht arbeiten, sagt die letzte verbliebene Berufungsrichterin bei der Welthandelsorganisation der WTO. Denn alle übrigen 6 Richterstühle sind leer und mindestens 3 müssen besetzt sein, damit die WTO eine ihrer wichtigsten Aufgaben erfüllen kann, Handelskonflikte zu schlichten. Nun haben aber nach und nach fast alle bisherigen Mitglieder des WTO-Berufungsgerichts, der zweiten und letzten Instanz bei der WTO, das Ende ihrer Amtszeit erreicht, die vorletzten beiden in der Nacht auf Mittwoch. Und all diese leeren Stühle neu zu besetzen, scheitert bislang am Widerstand der US-Regierung. Viele fürchten nun, dass aus den Vakanzen ein Vakuum wird. Denn ohne effektive Streitschlichtung sei die WTO ein zahnloser Tiger, sagt zum Beispiel der Verband der chemischen Industrie. Und er warnt vor Wildwest im Welthandel. Dabei ist die WTO ja keineswegs unumstritten. Viele Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel können überhaupt nicht mit ihr. Aber ohne sie geht im weltweiten Handel anscheinend auch so gut wie nichts. Behandeln wir also die Krise der WTO und prüfen wir diese Organisation auf Herz und Nieren. Was soll sie? Was tut sie? Was taugt sie? Warum haben die USA sie lahmgelegt und wie könnte sie wieder auf die Beine kommen? WTO ohne Schiri. Wer regelt den Welthandel? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn passenderweise im Westen, wo nicht nur jeder Tag, sondern vielleicht auch die WTO auf den Sonnenuntergang zusteuert. Im Westen liegen die USA. Und von dort berichtet für uns Torben Ostermann.
Die WTO ist in einer Krise. Mit diesem kurzen Satz bringt es das Wall Street Journal auf den Punkt. Der seit Jahren schwelende Streit zwischen den USA und der Welthandelsorganisation ist nun eskaliert, mit unabsehbaren Folgen für den Welthandel. Die WTO ist ein Lieblingsfeind von US-Präsident Donald Trump. Angeblich, weil die USA systematisch benachteiligt werden.
They think I don't like the WTO because all of those countries were ripping off the United States for many years.
Dass das nur eine gefühlte Wahrheit ist, weiß Rachel Brewster, Juristin und Professorin für Handelsrecht an der Duke University in North Carolina.
One of the critiques that the Trump administration has had is
eine Kritik der Trump-Regierung ist immer, dass die USA alle Fälle bei der WTO verlieren würden. Das ist einfach falsch. Die USA verlieren nicht alle Fälle, sie gewinnen mehr, als sie verlieren.
Doch unbeirrt von dem, was stimmt oder sich nur so anfühlt, hat die US-Regierung nun Tatsachen geschaffen und keine neuen Berufungsrichter ernannt. Deshalb ist das entscheidende Streitschlichtergremium bei der WTO jetzt faktisch handlungsunfähig. Die Kritik an der WTO ist keine Erfindung Donald Trumps, auch wenn er nun derjenige ist, der ernst macht. Bereits sein Vorgänger Barack Obama und dessen Vorgänger George W. Bush ärgerten sich regelmäßig und forderten grundlegende Reformen. Sie wünschten sich vor allem eine effizientere WTO. Häufig dauern Verfahren mehrere Jahre. Die Streitigkeiten zwischen Airbus und Boeing zum Beispiel hielten die WTO-Richter sogar 15 Jahre beschäftigt. Zu lange für Donald Trump, den ungeduldigen Präsidenten.
Trumps Handelspolitik basiert darauf, dass sich Länder direkt miteinander einigen.
Beobachter befürchten, dass durch die US-Blockade in Handelsfragen künftig wieder das Recht des Stärkeren gilt und dass die USA schwächere Länder künftig mit aggressiven Methoden unter Druck setzen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Ganz so skeptisch ist Rachel Brewster nicht. Aber es werde künftig mühsamer, sich zu einigen.
Anstatt klare, nachvollziehbare und verlässliche Regeln für den Handel zu haben, müssen nun alle diese Streitigkeiten durch Diplomatie gelöst werden. Mit der Folge, dass Einigungen unter Umständen nicht von langer Dauer sind.
Much more up in the air, probably not going to be resolved for long periods of time.
Die WTO betont in diesen Tagen, dass bereits verabredete Regeln selbstverständlich weiterhin gelten würden. Formal ist das richtig. Inwieweit das aber in der Praxis Bestand hat, wenn die größte Volkswirtschaft der Welt nicht mehr mitspielen will, wird sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen.
Soweit unser USA-Korrespondent Torben Ostermann. Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Programms USA Transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klar.
Jetzt haben wir ja gehört, dass auch schon Trumps Vorgänger die Arbeit der WTO-Gerichte kritisiert haben, vor allem die lange Dauer der Verfahren dort. Nun hat ja Kritik in der Regel das Ziel, das, was man kritisiert, zu verbessern. Könnte es also sein, dass der jetzige US-Präsident die anderen WTO-Mitglieder mit seiner Blockade unter Druck setzen will, damit die ihm entgegenkommen, weil sie, so stellt er sich das vielleicht vor, daran interessiert sind, dass die USA sich nicht von der WTO entfernen? Könnte das das Kalkül sein?
Ihrer ersten Interpretation stimme ich zu, ja. Vorher hatte man eben Organisationen, multilaterale Organisationen unter Druck gesetzt, um sie zu reformieren, wohlgemerkt auch im amerikanischen Interesse. Das hat zuletzt auch die Obama-Administration gemacht, nicht nur im WTO-Bereich, sondern auch was die Vereinten Nationen anging. Das heißt, da hatte man immer schon diesen instrumentellen Multilateralismus. Man wollte eben diese multilateralen Instrumente, Organisationen verbessern, damit sie eben auch im amerikanischen Sinne arbeiten. Nur, was wir jetzt verstehen müssen, ist, dass diese Administration diese ganzen Regeln, diese ganzen Organisationen zerstören will, weil dieses internationale Recht, diese internationale Verregelung nur Amerika daran hindert, mit dem Recht des Stärkeren sich durchzusetzen. Also wenn es keine internationale Rule of Law mehr gibt, dann gilt das Recht des militärisch Stärkeren und das sind nach wie vor die USA.
Das heißt also, die US-Regierung geht von der Annahme aus, dass sie ohne die WTO ja mächtiger und glücklicher sein würde.
Ja, das ist ein neues Weltbild. Das ist nicht mehr der liberale Internationalismus, den Amerika seit den desaströsen zwei Weltkriegen aufgebaut hat, die Institutionen, die Amerika wohlgemerkt auch geschaffen hat, vorangetrieben hat. Amerika war schon seit längerem zu schwach, diese Ordnung aufrechtzuerhalten aus inneren Gründen. Das war sichtbar. Und jetzt ist aber Amerika noch stark genug, um diese Regeln zu zerstören. Trump denkt, dass diese Regeln nur Amerikas Feinden, und ich zitiere ihn wörtlich, Amerikas Feinden hilft, das ist China und Europa. Und es hilft eben auch schwächeren, militärisch schwächeren Ländern, das gleiche Sagen zu haben wie die mächtigen USA. Wo kommen wir denn dahin, wenn die Lilliputaner in Deutschland, die militärischen Lilliputanern genauso viel zu sagen haben wie die USA? Das ist nicht das Weltbild eines Donald Trump in einer Welt, in der Unternehmen gegen Unternehmen und Staaten gegen Staaten kämpfen. Das ist nicht mehr dieses Win-Win-Denken, sondern Nullsummendenken. Ich gewinne auf Kosten aller anderen. Das ist Donald Trump und das ist auch das Gedankengut seiner Berater, seines nun Wirtschafts- oder Sicherheitsberater.
Wenn nun eine Klage der EU gegen Boeing-Beihilfen in erster Instanz bei der WTO durchkommt, das könnte ja einer Retourkutsche für die amerikanische Klage gegen EU-Beihilfen für Airbus gleichen, dann könnten die USA ja nicht auf Berufung hoffen bei der jetzigen Lage, weil sie die Berufungsinstanz bei der WTO ja selbst lahmgelegt haben. Hat die US-Regierung das nicht bedacht oder nimmt sie es in Kauf?
Man kann das Ganze ja wieder reaktivieren, so meint man, wenn es dann wieder nützlich ist. Aber eben man muss eben dann auch davon ausgehen, dass es eben dann ein amerikanisches Unternehmen trifft. Und das würde dann wohl auch der Fall sein. Aber ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dieser Denke. Und wir müssen unsererseits jetzt uns auf dieses neue geoökonomische Weltbild einstellen. Die Amerikaner nutzen ihre Militärmacht, um wirtschaftliche Vorteile zu erpressen. Sie sagen, wenn ihr unseren Schutz wollt, dann habt ihr gefälligst Freedom Gas zu kaufen und das teurere US-Flüssiggas zu nehmen und nicht das Pipeline-Gas aus Russland. Ihr habt gefälligst aus dem Iran rauszugehen, dieses und jenes zu machen. Wenn ihr Schutz wollt, dann müsst ihr Tribut zahlen. Also Wirtschaftsvorteile und andersrum. dass man eben auch die eigene Wirtschaftsmacht, den Dollar, nutzt, als Waffe einsetzt. Wenn ihr auf unseren Märkten weiterhin Geschäfte machen wollt, dann habt ihr euch gefälligst an unsere Regeln zu halten, und das weltweit. Das sind keine internationalen Regeln, sondern das sind amerikanische Regeln, die jetzt international durchgesetzt werden. Das sind Passagen, die es schon länger gibt, aus kalten Kriegszeiten, die jetzt wieder reaktiviert werden. Also das internationale Recht hat keine Kraft mehr aus Sicht der Amerikaner, aber dafür umso mehr das amerikanische Recht, dem weltweit mit Militärgewalt Nachdruck verliehen wird.
Und da sagen Sie nun, man müsse sich darauf einstellen als europäische Staatengemeinschaft. Was heißt denn das genau, einstellen und was dagegen genau konkret unternehmen? Was wäre da Ihr Vorschlag?
Wir haben gerade dazu eine Studie geschrieben, die ist auf unserer neuen, wunderbar schönen Webseite zu sehen, Europas Antwort auf die Geoökonomie der USA. Wir müssen unsererseits als Europäer, wohlgemerkt als Europäer, unsere Wirtschaftsmacht in die Waagschale legen. Wir finanzieren den American Way of Life oder den American Way of Pump. Die leben ja seit Jahrzehnten über ihre Verhältnisse, sowohl als Bürger, als Unternehmen und vor allem als Staat, finanzieren ihr Rüsten auf Kredit, das von anderen bezahlt wird. Und ich glaube, dafür können wir auch etwas fordern, zumindest den Schutz, der uns jetzt da zurückgehalten wird. Wir sind da immer noch ein bisschen schüchtern, trauen uns da auch nicht, uns wirklich zu artikulieren. Wir zahlen seit Jahrzehnten sehr viel dafür, dass sich Amerika zum Beispiel eine exorbitante Rüstung leisten kann, und lassen uns dann wieder à la Trumps Milchjungenrechnung die 2% reindrücken. Ich sehe in der Sicherheitscommunity wenige, die volkswirtschaftlich denken, gesamtwirtschaftlich denken können und ein entsprechendes Argument vorbringen würden. Ich glaube, das müssen wir machen, um ein bisschen ernster genommen zu werden in Washington.
Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Programms USA Transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank. WTO ohne Schiri. Wer regelt den Welthandel? Der Tag in HR2 Kultur. Die Frage, wer den Welthandel regelt, stellt sich ja im Grunde erst dann, wenn der Welthandel im Prinzip ein Freihandel ist. Ein Handel, der nicht an jeder Grenze auf eine Zollschranke trifft. Denn je freier der Handel, desto größer ist womöglich das Bedürfnis nach Regeln. Und im Umkehrschluss heißt das, je beschränkter der Handel, desto größer ist das Bedürfnis nach Öffnung. So wie im 19. Jahrhundert, als der Freihandel ans Licht der Welt drängte. Der Kollege Stefan Schmidt lässt uns diese Anfänge jetzt, soweit das möglich ist, nachempfinden.
Halt, Zollkontrolle.
38 Zoll- und Mautlinien in Deutschland lähmen den Verkehr im Innern. Um von Hamburg nach Österreich, von Berlin in die Schweiz zu handeln, hat man 10 Staaten zu durchschneiden, 10 Zoll- und Mautordnungen zu studieren, 10-mal Durchgangszoll zu bezahlen,
schimpft Friedrich List 1819, um den Abbau der Zollschranken voranzutreiben. Der Professor der Staatswirtschaft ist ein Pionier des Freihandels innerhalb Deutschlands. Die Eisenbahn ist ein starkes Zugpferd dieser Freihandelsbewegung. Denn die Züge können massenhaft Rohstoffe und Waren über weite Strecken transportieren. Die Vordenker des Freihandels lebten aber auf den britischen Inseln. So schrieb der schottische Philosoph Adam Smith schon 1776 in seinem Buch Vom Wohlstand der Nationen:
In Treibhäusern, Mistbeeten und mit erwärmtem Mauerwerk lassen sich auch in Schottland recht gute Trauben ziehen und daraus auch recht gute Weine keltern. Nur würden sie etwa 30-mal so viel kosten wie ein zumindest gleich guter aus dem Ausland. Wäre es also sinnvoll, die Einfuhr von ausländischem Wein zu behindern, nur um den Anbau von Burgunder in Schottland anzuregen?
Dass Freihandel sogar dann beiden Ländern mehr Wohlstand bringt, wenn ein Land alle Produkte günstiger herstellen kann als andere, zeigt der Ökonom David Ricardo zu Beginn des 19. Jahrhunderts an einem Beispiel.
England produziert Tuch und Wein günstiger als Portugal. In der Tuchproduktion arbeiten die Engländer aber noch effizienter als in der Weinproduktion. Deswegen sollte England nur Tuch produzieren und Portugal nur Wein, um dann Tuch gegen Wein zu tauschen. So bekommen beide Länder unterm Strich Mehr Tuch und mehr Wein.
Wein bringt nicht so viel Gewinn wie Tuch. Mit der Spezialisierung auf Wein kann Portugal also niemals den Rückstand zu England aufholen. Es bleibt immer ein landwirtschaftlich geprägtes Entwicklungsland, das kein lukratives Industriegut produziert wie England. Auch Deutschland hinkt zu den Zeiten des Freihandelspropheten Friedrich List hinter dem wirtschaftlich führenden England her. Der empfiehlt deswegen neben dem Zollabbau im Inneren, die deutsche Wirtschaft nach außen mit Erziehungszöllen abzuschotten, bis sie sozusagen erwachsen ist. Das funktioniert auch. Deutschland holt auf und kann die Handelsschranken später wieder abbauen. Dieser Prozess tritt in der gesamten Geschichte immer wieder auf. Die fortschrittlichen Länder treten für den Abbau von Handelsschranken ein, die wirtschaftlich schwachen Länder wehren sich dagegen, weil sie befürchten, dass sie nicht mithalten können und im Welthandel den Kürzeren ziehen. Das ist bis heute so. Südkorea zum Beispiel konnte seine Industrie nur mit Hilfe von Handelsbeschränkungen aufbauen. Die Idee des Freihandels bleibt also umstritten.
Also gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Welthandelsorganisation, der WTO, Handelskonflikte zu schlichten. Am Berufungsgericht der WTO werden dazu mindestens 3 Richter benötigt, die es aber zurzeit nicht gibt, weil bis auf eine Ausnahme alle Mitglieder des Berufungsgerichts turnusgemäß ausgeschieden sind und die Regierung der USA eine Neubesetzung bislang blockiert hat. Um wie viel besser geht es da den Häftlingen im Bundesgefängnis von Trumbull, einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Florida? Dort spielt der Roman Die Bruderschaft von John Grisham. Die Bruderschaft, das sind 3 inhaftierte Richter, die zwar selbst verurteilt worden sind, aber trotzdem innerhalb des Gefängnisses weiter urteilen dürfen. Ihr Gerichtssaal ist die Gefängniskantine. Ein Mithäftling namens T. Carl gibt mit einer britisch anmutenden Lockenperücke den Protokollführer und weitere Mithäftlinge sitzen als Kläger, Beklagte oder Zuschauer im Publikum. Hören wir mal rein, nachdem der Protokollführer soeben die Sitzung eröffnet hat.
3 Männer traten aus der Küche in die Cafeteria. 2 von ihnen trugen Schuhe. Einer knabberte an einer Salzstange. Der barfüßige Mann hatte außerdem nur eine kurze Hose an, sodass unterhalb der Robe seine dünnen Beine zu sehen waren. Alle 3 waren in alte Kirchenchorroben gekleidet, blassgrün mit goldfarbenen Verzierungen, die aus demselben Laden stammten wie T. Carls Perücke. Er hatte sie den Richtern zu Weihnachten geschenkt und sich so seinen Job als Protokollführer gesichert. Einige Zuschauer zischten und johlten, als die Richter in vollem Ornat und mit wehenden Roben über den gekachelten Boden zu einem langen Klapptisch schlenderten. Sie nahmen Platz und musterten die Männer, die sich zur wöchentlichen Verhandlung eingefunden hatten. Der Platz in der Mitte gehörte einem kleinen, rundlichen Mann. Er hieß Joe Roy Spicer und führte gewöhnlich den Vorsitz. Früher war Spicer ordnungsgemäß gewählter Friedensrichter in Mississippi gewesen, bis die Bundespolizei festgestellt hatte, dass er einen Teil der Bingo-Einnahmen einer örtlichen Schreinerloge einstrich. »Die Anwesenden mögen sich setzen«, sagte er. Niemand stand. Die Richter rückten ihre Klappstühle zurecht und arrangierten ihre Roben, bis sie mit dem Faltenwurf zufrieden waren. Etwas abseits standen, unbeachtet von den Gefangenen, der stellvertretende Gefängnisdirektor und ein uniformierter Wärter. Die Bruderschaft trat mit Billigung der Anstaltsleitung einmal wöchentlich zusammen. Sie entschied in Streitfällen, beseitigte Spannungen zwischen den Insassen, vermittelte zwischen den Kontrahenten und hatte sich insgesamt als stabilisierender Faktor erwiesen.
Ein Auszug aus dem Roman Die Bruderschaft von John Grisham. Und wenn man den zuletzt gehörten Satz über diese Bruderschaft auch über die bisherige Arbeit der Welthandelsorganisation, der WTO, sagen könnte, dann könnte die WTO das durchaus als Erfolg verbuchen. Sie entschied in Streitfällen, beseitigte Spannungen, vermittelte zwischen den Kontrahenten und hatte sich insgesamt als stabilisierender Faktor erwiesen. Bevor wir nun in wenigen Minuten erörtern werden, ob all das auch auf die WTO zutrifft, nimmt uns mein Kollege Daniel Donat jetzt erst einmal mit in die Heiligen Hallen der WTO in ihr Gebäude im schweizerischen Genf.
Durchhalten beim Power-Yoga, schwitzen, Stress abbauen, Es ist Feierabend in der WTO-Zentrale in Genf. Bis an ihre Grenzen gehen. Das kennen die WTO-Mitarbeiter aus ihrem Alltag, denn sie müssen täglich 164 Staaten in Fragen des Welthandels koordinieren. Hier arbeiten 630 Menschen. Viele von ihnen sind jung, sie haben Ansprüche und von ihnen wird viel erwartet. Umso wichtiger ist das drumherum. Die WTO-Zentrale in Genf, ein massives klassizistisches Gebäude, malerisch am Ufer des Genfer Sees gelegen, ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Das Gebäude, zwischen 1923 und 1926 erbaut, war einst Sitz der Internationalen Arbeitsorganisation. Und so schmücken Gemälde mit Arbeitermotiven die Wände des Centre William Rappard. Sie tragen solche Namen wie Würde der Arbeit und zeigen das einfache Arbeitervolk in Landwirtschaft oder Industrie. Gemälde, die man nicht unbedingt in der Zentrale des Welthandels erwartet. Ähnlich wie Yogakurse oder ein Piano im Foyer, an dem die Mitarbeiter ihre Mittagspause verbringen können. Und das ist auch gewollt, denn die WTO hat eine große Aufgabe. Sie soll dafür sorgen, dass der Handel zwischen ihren 164 Mitgliedstaaten reibungslos läuft. Und das kann laut WTO erst dann erfolgen, wenn Handelshemmnisse aus dem Weg geräumt werden, also Zölle und Importquoten auf Waren fallen und Qualitätsstandards angeglichen werden. Kurz gesagt, die WTO will einen Welthandel, von dem alle Mitglieder profitieren, so die Idee. Die WTO in der heutigen Form gibt es erst seit 1995. Doch die Idee eines liberalen Welthandels ist schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Verträge gegossen worden. Damals wurde das GATT ins Leben gerufen, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen. Sein Ziel, den internationalen Handel zu liberalisieren und vor allem Handelskriege zu vermeiden. Sobald ein Staat der WTO beitritt, verpflichtet er sich dazu, sich an die Regeln der Organisation zu halten. Das bedeutet unter anderem, dass inländische Unternehmen genauso behandelt werden müssen wie ausländische. Hat ein Land einen Handelsvorteil, müssen die Vorteile auch für andere WTO-Mitglieder gelten. Mindestens alle 2 Jahre treffen sich die Handels- und Wirtschaftsminister der Mitgliedstaaten, um die Leitlinien der WTO zu bestimmen. Sollen Regeln oder Abkommen verändert werden, müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Solche Regeln auszuhandeln, kann sich über Jahre ziehen. Da ist Ausdauer wie beim Yoga schon von Vorteil. Ob die Staaten sich dann tatsächlich an diese Regeln halten, überprüft der Rat der WTO. In diesem Gremium sind alle Mitgliedstaaten vertreten. Dort werden auch Unstimmigkeiten neu verhandelt und geschlichtet. Wenn es aber zu keiner Lösung kommt, dürfen sich die benachteiligten Länder auch wehren. Ein Beispiel: Verkauft Land A seine Waren unter den tatsächlichen Herstellungskosten, kann Land B Schutzzölle auf diese Waren einführen. Einigen sich die Staaten nicht, haben sie auch die Möglichkeit, das Streitbeilegungsorgan der WTO anzurufen. Richter entscheiden dann über die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. Doch auch die Richter müssen von allen Mitgliedstaaten einstimmig bestimmt werden. Eine Regel, die jetzt die Arbeit der WTO blockiert.
Weil die US-Regierung die Ernennung der neuer WTO-Richter blockiert. WTO ohne Schiri, wer regelt den Welthandel? So heißt deshalb heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Stefan Wolf, Wirtschafts- und Finanzjournalist im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Ziel der WTO ist, für eine Liberalisierung des Handels auf der Welt zu sorgen, also für weniger Einschränkungen. In der aktuellen Diskussion angesichts der Krise der WTO wird aber vor allem hervorgehoben und für wichtig gehalten, dass die WTO für Regeln im Welthandel sorgen soll. Mehr Liberalisierung und zugleich mehr Regeln. Ist das ein Widerspruch? Ist das ein Grunddilemma, in dem die WTO steckt?
Das klingt wie ein Grunddilemma, aber das eine schließt das andere nicht aus, denn diese Regeln sollen ja eben dazu dienen, den freien Welthandel zu garantieren und aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns erinnern, in der Geburtsstunde der WTO, da waren die USA der Motor. Sie wollten einen möglichst freien Welthandel, möglichst wenig Handelsbeschränkungen, und nach langem Ringen hat man sich ja dann auf diese Mindeststandards auch geeinigt, und die stehen jetzt auf einmal zur Debatte.
Handelskriege abzuwenden ist eine der wichtigsten Aufgaben der WTO. Wie gut ist ihr das denn im Laufe ihrer Geschichte gelungen?
Im Laufe ihrer Geschichte ist ihr das eigentlich ganz gut gelungen, zumindest wenn man mal die integrative Leistung der Welthandelsorganisation sich anschaut. Ich glaube, die größte Leistung war es wohl, dass man es geschafft hat, China zum Beitritt zur WTO zu bewegen. Das war ein sehr langer und schwieriger Prozess. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte man viel früher die Probleme, die man heute hat.
Ist die WTO gleichwohl auch an Grenzen gestoßen beim Versuch, Handelskonflikte zu dabei zu legen, zu verhindern, abzuwenden?
Natürlich stößt sie immer wieder an Grenzen, denn es kommt ja auch immer darauf an, dass sich dann die Länder auch den Regeln unterwerfen und dass sie auch entsprechende Sanktionen akzeptieren. Immer wieder ist ja im Stahlstreit sehr viel hochgekocht. Da ging es um Preisabsprachen von Ländern untereinander, von Dumping-Stahlpreisen zum Beispiel, die immer wieder angeprangert worden ist. Aber im Grunddilemma hat sich da eigentlich nicht viel getan.
Nun hat der Ökonom Simon J. Avenatt die WTO vor kurzem als einen Zombie bezeichnet, weil sie weder lebendig noch tot sei. Und er hat gesagt, die Rivalität von USA und China führe dazu, dass insgesamt das Interesse an neuen Regeln zurückgehe, auch bei den übrigen WTO-Mitgliedern, und bestehende Regeln nicht eingehalten würden. Ist die WTO tatsächlich ein Zombie?
Na, Zombie würde ich nicht sagen, aber eher ein zahnloser Tiger. Das stimmt tatsächlich. Letztendlich ist es in der Tat so, dass dieser Trend dazu, alte Handelsattitüden wieder aufzunehmen, was die USA machen, ist ja nichts weiter als ein Rückschritt in Richtung Merkantilismus, also Abschottung der Märkte, um die eigenen Märkte zu fördern. Diese Entwicklung, die sieht man natürlich von außen mit großen Bedenken auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch den Trend, dass einige Länder sagen, prima, dann machen wir das auch, wird schon funktionieren. Blick ins 17., 18. Jahrhundert zeigt, es hat eigentlich nicht funktioniert, und die WTO setzte ja vor allen Dingen Mindeststandards, und das, was man dann darüber hinaus gemacht hat, das ist ja die eigentliche Errungenschaft, dass es solche Handelsbündnisse gibt, wie zum Beispiel die Europäische Union, in der es ja keine Zölle mehr gibt, dass es Handelsbündnisse gibt, die ja jetzt auch neu aufblühen, dass man darauf reagiert, dass sich die USA abschotten, dass man zum Beispiel in den südamerikanischen Staaten, im Mercosur oder in den Pazifikanrainerstaaten sagt, gut, dann machen wir es eben ohne die USA. Das ist ja auch ein Trend, der davon losgetreten wurde.
Nun hat die Krise der WTO, der Umstand, dass sie wie ein zahnloser Tiger wirkt, ja noch einen zusätzlichen akuten Anlass, über den wir ja immer wieder in dieser Sendung sprechen, weil eben das Berufungsgericht der WTO personell unterbesetzt und deshalb nicht handlungsfähig ist. Gerade auch aus der deutschen Wirtschaft kommen darauf Reaktionen, die man durchaus entsetzt nennen kann. Da ist die Rede von einem massiven Schaden für die deutsche Wirtschaft, von Wildwest im Welthandel und davon, dass der Stärke des Rechts nun das Recht des Stärkeren regiere. Und von Josef Bramel von der Gesellschaft für Auswärtige Politik haben wir zu Beginn der Sendung gehört, dass Donald Trump seiner Ansicht nach offenbar auch genau dahin will, in eine solche Welt. Sind denn diese Sorgen und Szenarien berechtigt?
Die sind durchaus berechtigt. Wenn man sich die Verhandlungsweise von Donald Trump anschaut, dann ist es ja so, dass er sehr gerne mit dem entsicherten Colt auf dem Tisch sich unterhält. Und natürlich die Gegenüber sagen, das ist eine Situation, der wir uns nicht sehr gerne aussetzen. Es funktioniert immer mal wieder, dieses Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Aber es stößt natürlich auch auf merklichen Widerstand. Ich habe eben Handelsbündnisse genannt, die ja außerhalb der USA entstehen und unter Ausgrenzung der USA. Das wird sicherlich eine mittel- bis langfristige Folge sein. Aber Sie haben natürlich recht, die Tatsache, dass die Schiedsgerichtsgewalt der WTO jetzt quasi auf Eis gelegt worden ist, das ist kein gutes Zeichen für den freien Welthandel und setzt natürlich Exportnationen wie Deutschland, die ja maßgeblich vom Außenhandel abhängig sind, schwer unter Druck.
Stefan Wolf, Wirtschafts- und Finanzjournalist im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Vielen Dank. Mindestens 3 Richter sind nötig, um beim Berufungsgericht der WTO Recht sprechen zu können. Und in der Not könnten vielleicht auch die 3 Richter aus dem Roman Die Bruderschaft von John Grisham die Personallücke schließen, die beim Berufungsgericht der WTO entstanden ist. Die 3 Richter aus dem Roman, Spicer, Yarber und Beach, sind zwar verurteilte Straftäter, aber in ihrer Haftanstalt, einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida, dürfen sie mit ausdrücklicher Genehmigung der Gefängnisleitung gemeinsam zu Gericht sitzen, um Streitfälle unter ihren Mithäftlingen zu schlichten.
Der erste Fall ist Schneider gegen Magruder, verkündete Spicer mit einer Stimme, als ginge es um ein bedeutendes Kartellrechtsverfahren. Schneider ist nicht da, sagte Beach. Wo ist er? In der Krankenstation. Wieder mal Gallensteine. Ich komme gerade von dort. Sollen wir ein Versäumnisurteil ergehen lassen? Fragte Spicer. Nein, vertagen wir den Fall auf nächste Woche. Na gut, er wird uns schon nicht davonlaufen. Ich erhebe Einspruch gegen eine Vertagung, sagte Magruder, der irgendwo unter den Zuschauern saß. Das ist jetzt schon das 3. Mal. Ich bin der Kläger, ich habe ihn verklagt. Jedes Mal, wenn gegen ihn verhandelt werden soll, rennt er in die Krankenstation. Worum geht's überhaupt? Fragte Spicer. Um 17 Dollar und 2 Magazine, sagte T. Carl hilfsbereit. So viel, sagte Spicer. 17 Dollar waren in Trumbull eine ernste Angelegenheit. Gerechtigkeit aufschieben heißt Gerechtigkeit verweigern, sagte Magruder salbungsvoll. Wie originell, erwiderte Beach. Wir vertagen auf nächste Woche. Wenn Schneider da nicht erscheint, ergeht ein Versäumnisurteil. Beschlossen und verkündet, sagte Spicer mit Entschiedenheit. Tikal machte einen Vermerk im Protokoll und Magruder setzte sich verärgert. Die Regeln waren einfach. Kurze Plädoyers, keine Offenlegung von Schriftstücken, schnelle Urteile, die für alle, die die Zuständigkeit des Gerichts anerkannten, bindend waren. Es gab keine Berufung. An wen hätte man sich auch wenden sollen? Zeugen wurden nicht vereidigt, man erwartete geradezu, dass sie logen. Immerhin befand man sich ja in einem Gefängnis.
Aber nicht nur in diesem Gefängnis, in dem der Roman Die Bruderschaft von John Grisham spielt, gibt es kein Berufungsgericht. Nein, auch bei der Welthandelsorganisation WTO ist bis auf Weiteres keine Berufung möglich, denn die US-Regierung blockiert, wie gesagt, die Neubesetzung vakant gewordener Richterstellen. Aber wenn man den zahlreichen Kritikern der WTO glaubt, dann sind die fehlenden Richter bei weitem nicht die einzigen Defizite der Welthandelsorganisation. Professor Heiner Flassbeck ist Wirtschaftswissenschaftler und bis Ende 2012 ist er Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung gewesen, der UNCTAD. Auch diese Organisation hat ebenso wie die WTO ihren Sitz in Genf. Guten Abend, Herr Professor Flassbeck.
Guten Abend.
Wie verhalten sich eigentlich Ihre frühere Arbeitsstelle, die UNCTAD und die räumlich benachbarte WTO zueinander?
Naja, da gibt es schon einige Konflikte. Die UNCTAD hat traditionell eine kritische Haltung gegenüber schlicht dem Motto freier Handel, weil die Entwicklungsländer damit ganz schön in Schwierigkeiten geraten sind. Und deswegen, da UNCTAD sich ja als Verteidiger der Entwicklungsländer versteht, als Anwalt der Entwicklungsländer, gab es da oft schon Konflikte.
Wobei ja die Entwicklungsländer, zumindest sehr viele Entwicklungsländer, auch zu den 164 Mitgliedern der WTO gehören.
Ja, natürlich. Die sind relativ spät beigetreten, aber sie sind inzwischen fast alle eingetreten in die WTO. Nur das ändert nichts daran, dass bestimmte Themen in der WTO einfach tabu sind, die für Entwicklungsländer aber ganz entscheidend sind.
Welche sind das zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel die Währungsfrage. Wir haben Phasen erlebt, wo große Entwicklungsländer wie Brasilien unter massiven spekulativen Druck von den Währungsmärkten kamen. Und Brasilien hat verzweifelt versucht, bei der WTO das mit erheblichen Auswirkungen auf den Handel. Die haben sehr stark aufgewertet, die brasilianische Währung hat sehr stark aufgewertet und der brasilianische Handel ist massiv getroffen worden. Und dann hat Brasilien versucht, bei der WTO irgendwie wenigstens einen Ansprechpartner zu finden und die WTO hat sich geweigert. Das ist nicht ihr Thema, hat sie gesagt, obwohl es natürlich ein Handelsthema ist. Und der Internationale Währungsfonds hat auch gesagt, das ist nicht mein Thema, das ist ja ein Handelsthema. Also solche Dinge passieren, was einfach zeigt, dass die ganze Idee des Freihandels, mit der wir immer so hausieren gehen, besonders in Deutschland, dass die schon äußerst problematisch ist. Das ist nicht so einfach, wie es klingt.
Wäre denn die Alternative, die jetzt von Regierungen wie der USA kommt, wäre die denn der gangbarere Weg, jetzt immer mehr Zollschranken zu errichten?
Nein, nicht immer mehr Zollschranken. Das ist, glaube ich, nicht die richtige...
Das wäre das Gegenmodell zum Freihandel, oder?
Ja, das ist so einfach ist es wieder nicht, weil Freihandel, Deutschland hat einen riesigen Überschuss in der Leistungsbilanz. Das ist ein klarer Verstoß gegen den Freihandel. Wie hat Deutschland das bekommen? Nun durch Lohnsenkung in einer Währungsunion. Das ist in den Statuten der WTO nicht vorgesehen, aber das ist genauso ein Verstoß gegen den freien Handel wie Zollschranken oder Zölle zu erheben. Also man muss da, wie gesagt, extrem vorsichtig sein, weil die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen. Es ist nicht einfach Handel gleich Handel und guter Handel ist nicht klar definiert. Wie gesagt, diese Währungsfrage ist eine der ganz entscheidenden. Deutschland hat unter dem Schutzschild des Euro Dumping betrieben und kann dafür auch vor der WTO angeklagt werden.
Gehören Sie denn zu denen, Herr Professor Flassbeck, die WTO für reformbedürftig halten oder gehören Sie zu denen, die sagen, die ist eigentlich überflüssig?
Nein, überflüssig ist sicher nicht. Man braucht schon, wenn man relativ freien Handel hat, wenn man Handelsregeln hat, braucht man eine Institution, die sich dafür einsetzt, dass diese Regeln eingehalten werden. Obwohl natürlich muss man auch sehen, internationale Organisationen immer nur so gut sind wie die Mitgliedsländer. Nicht? Internationale Organisationen haben keine eigene politische Macht. Sie hängen immer ab von der Bereitwilligkeit der Mitgliedsländer, sich entsprechend zu verhalten. Aber wie gesagt, die WTO selbst hat meines Erachtens in den letzten 20, 30 Jahren den Fehler gemacht, dass sie nicht von sich aus, das Sekretariat der WTO, stärker solche drängenden Fragen im internationalen Handel angegangen ist. Eine andere Frage, die völlig ungeklärt ist, sind die Direktinvestitionen. Viele westliche Unternehmen exportieren aus China heraus mit unglaublichen monopolartigen Vorteilen gegenüber dem Rest der Welt und auch den heimischen chinesischen Unternehmen sozusagen, aber vielen Unternehmen in Entwicklungsländern vor allem. Und kein Mensch redet darüber, obwohl es nichts mit dem normalen Freihandel zu tun hat, den man seit 200 Jahren sozusagen hochhält und wie ein Mantra vor sich herträgt.
Nichtregierungsorganisationen werfen der WTO vor, nicht nachhaltig, nicht sozial gerecht, nicht demokratisch zu sein und zum Beispiel auch Umweltschutzmaßnahmen als Handelshemmnisse einzustufen. Ließe sich denn aus Ihrer Sicht die WTO so reformieren, dass sie diese Kritik nicht mehr auf sich ziehen würde?
Naja, das ist eine Änderung der Satzung. Satzung von internationalen Organisationen oder Grundsatzfragen bei internationalen Organisationen werden von den Ländern gelöst. Das ist, kann nicht das Sekretariat der Organisation von sich aus lösen. Das Sekretariat kann Anregungen geben, kann in einer gewissen Weise ein bisschen intellektuellen Druck ausüben, aber es kann nicht die Bestimmungen ändern. Das müssen die Länder tun. Alle internationalen Organisationen sind in der Hand der Länder. Also es ist immer eine Aufgabe der Nationalstaaten, zusammen, hoffentlich gemeinsam, ernsthaft die Dinge zu beraten und dann sich zu fragen, ob das, was in den Statuten steht, bei der WTO ist das ja das alte GATT-System aus dem Jahr 1948, mehr oder weniger, das ist der Kern der Dinge jedenfalls, ob das noch angemessen ist in der heutigen Zeit, das muss man fragen. Wie gesagt, ich habe hier einige Beispiele genannt und es gibt den Umweltschutz natürlich, muss man auch ansprechen, aber man muss sich dann auch sehr systematisch damit auseinandersetzen und Vorschläge machen.
Wie geht das weiter Ihrer Ansicht nach mit der WTO und mit dem Welthandel insgesamt angesichts der jetzigen Situation?
Ja, das ist nun zunächst mal muss man sagen, was Trump bisher getan hat, waren ja nur Nadelstiche. Das war ja noch kein massiver Eingriff in den Welthandel. Er hätte über den Dollar, über einen Druck auf den Dollar, also Abwertung des Dollars, hätte er viel mehr in der Sache erreichen können und viel mehr in Sachen Handelsstrom Umlenkung erreichen können zu seinen Gunsten, als er mit seinen relativ kleinen Zollmaßnahmen erreicht. Also das ist noch nicht der Punkt. Nur wir müssen uns auch immer selbst an die Nase fassen. Wenn es bei uns kritisch wird, irgendwie Stahl aus China, dann werden auch sofort Zölle erhoben. Die EU hat auch Zölle gegenüber China erhoben. Also und wie gesagt, Deutschland muss besonders kritisch gegenüber sich selbst sein, weil diese Handelsbilanzüberschüsse und Leistungsbilanzüberschüsse sind nicht dem Freihandel gemäß. Das ist Merkantilismus, das ist das Gegenteil von Freihandel. Also alle müssen sich sozusagen zusammenreißen, damit das System halbwegs frei und halbwegs vernünftig bleibt und wie gesagt die neuen Herausforderungen aufgreifen.
Professor Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler und bis Ende 2012 Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung in Genf, der UNCTAD. Vielen Dank. Und wir kehren jetzt noch einmal zurück zu John Grishams Roman Die Bruderschaft und zu seinem Schauplatz, einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida. Dort gibt es innerhalb der Anstalt einen Gerichtshof, der mit 3 Richtern besetzt ist, also mit genauso vielen, wie es am Berufungsgericht der Welthandelsorganisation WTO mindestens geben muss. Und so wie WTO-Richter Handelskonflikte schlichten sollen, so schlichten Spicer, Yaber und Beach, die 3 Richter im Roman, Häftlingskonflikte. Während aber die Klagen beim WTO-Gericht in der Regel erfolgreich sind, ist das beim Gefängnisgericht der dreiköpfigen Bruderschaft nicht unbedingt der Fall. Der Mithäftling Rook jedenfalls hat als Kläger offenbar schlechte Karten.
Rooks Klage basierte auf Hörensagen, Spekulationen und der Aussage von Picasso, einem notorischen Lügner. Jeder der 3 Richter kritzelte etwas auf ein Stück Papier. Die Beratungen dauerten gewöhnlich nicht lange und Urteile wurden sofort gefällt. Yaber und Beach schoben ihre Zettel Spicer zu, der verkündete, die Klage wird mit 2 Stimmen zu 1 Stimme abgewiesen. In Wirklichkeit war die Entscheidung einstimmig gefallen, doch offiziell erging jedes Urteil mit einer Mehrheit von 2-1. Das gab den Richtern bei späteren Konfrontationen ein wenig Spielraum. Aber die Richter genossen einen guten Ruf, ihre Urteile waren schnell und so fair wie möglich. Angesichts der zweifelhaften Zeugenaussagen waren sie sogar bemerkenswert gerecht. Spicer hatte jahrelang im Hinterzimmer des Kramladens seiner Familie über kleinere Fälle zu Gericht gesessen und konnte einen Lügner auf 20 Meter Entfernung erkennen. Beach und Yaber hatten ihr ganzes Berufsleben in Gerichtssälen verbracht und ließen die übliche Verzögerungstaktik aus zusätzlichen Beweisanträgen und langatmigen Plädoyers nicht durchgehen. Das war alles, sagte T. Carl.
Gut, das Gericht vertagt sich auf nächste Woche. Die Locken wippten, als T. Karl aufsprang und verkündete, das Gericht hat sich vertagt, alle Anwesenden mögen sich erheben. Niemand stand auf. Niemand rührte sich, als die Richter den Raum verließen. Der stellvertretende Direktor und der Wärter entfernten sich unbeachtet. Die wöchentliche Gerichtssitzung war eine der besten Veranstaltungen, die das Gefängnis zu bieten hatte.
Schreibt der amerikanische Schriftsteller John Grisham in seinem Roman Die Bruderschaft. Die Welthandelsorganisation, die WTO, kann im Moment nicht allzu viele Gerichtsverhandlungen bieten, jedenfalls nicht an ihrem Berufungsgericht. Denn dort blockiert die Regierung der USA seit Jahren die Neubesetzung frei gewordener Richterstühle. Und so ist die Zahl der Richterinnen und Richter dort mittlerweile von 7 auf 1 geschrumpft. Noch allerdings hat die WTO keinen ihrer Mitgliedstaaten verloren. Das Gründungsmitglied USA ist trotz aller Zerwürfnisse noch nicht ausgetreten und so ist die Zahl der Mitglieder seit der WTO-Gründung im Jahre 1995 immer nur gewachsen, auf mittlerweile 164 Staaten. Das jüngste Mitglied ist Afghanistan. Und was dieses Land bislang von seiner Mitgliedschaft gehabt hat oder eben auch nicht, das sagt uns jetzt unser Korrespondent für Afghanistan, Bernd Musch-Borowska.
Seit Afghanistan im Dezember 2015 bei der WTO-Konferenz in Nairobi als ordentliches Mitglied in die Welthandelsorganisation aufgenommen wurde, hat sich die wirtschaftliche Entwicklung des von Krieg und Terror geplagten Landes offenbar nur unwesentlich verbessert. Die Wirtschaft wuchs im Jahr 2018 um schätzungsweise 1,8%. Die Landwirtschaft, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, hatte in den vergangenen Jahren unter wiederkehrenden Dürreperioden zu leiden. Die Lebensmittelversorgung für die Bevölkerung in weiten Teilen des Landes ist unzureichend. Millionen Afghanen, vor allem Kinder, gelten nach Einschätzung der Vereinten Nationen als unterernährt. Die gesamte Wirtschaft des Landes ist durch die extrem schlechte Sicherheitslage beeinträchtigt. Das an Bodenschätzen reiche Land kann sein wirtschaftliches Potenzial nicht annähernd nutzen, weil in vielen Provinzen gekämpft wird oder ganze Regionen Afghanistans von den Taliban kontrolliert werden. Afghanistan ist in hohem Maße von Importen abhängig. Afghanische Produkte sind bisher auf internationalen sowie regionalen Märkten wenig wettbewerbsfähig. Die Aufnahme des Landes in die WTO sollte den Außenhandel in Gang bringen. Doch das Vertrauen von Investoren und Handelspartnern gehe eher zurück, solange die Rahmenbedingungen nicht stimmten, sagte Hartwig Schäfer, der Vizepräsident der Weltbank, vor wenigen Monaten in einem Interview mit dem afghanischen Fernsehsender Tolo News.
Any economy in order to sustainably grow.
Für ein anhaltendes Wachstum benötigt jede Wirtschaft einen funktionierenden Finanzmarkt. Nur dann kann auch Wohlstand für die Bevölkerung geschaffen werden. Der private Sektor braucht funktionierende Banken, um Kredite und Finanzierungen zu bekommen. Mit der Aufnahme in die Welthandelsorganisation verpflichtete sich Afghanistan unter anderem zur Reform seiner Zollbestimmungen und seiner Handelspolitik. Einfuhrzölle wurden in Übereinstimmung mit WTO-Bestimmungen abgeschafft und bis 2021 sollte die bisher geltende Importsteuer durch eine Mehrwertsteuer ersetzt werden. Doch viele Maßnahmen sind wegen der allgemeinen politischen Probleme noch nicht umgesetzt. Internationale Handelsbeziehungen können wegen der politischen Spannungen mit den Nachbarländern, insbesondere Pakistan, nicht oder nur unzureichend ausgebaut werden. Da sei noch viel zu tun, sagte Weltbank-Vizepräsident Schäfer. Afghanistan ist ein Land ohne Zugang zum Meer und könnte eigentlich von seiner Lage profitieren. Aber die regionale Integration in Südasien, insbesondere die Afghanistans, ist längst nicht so, wie sie sein sollte. Die Länder in Südasien erreichen nur 33% ihres Exportpotenzials. Afghanistan schafft nicht mal diese durchschnittlichen 33%.
And Afghanistan is even lower than this 33% of reaching its potential.
4 Jahre nach der Aufnahme in die Welthandelsorganisation seien die Vorteile der WTO-Mitgliedschaft noch nicht so deutlich spürbar, so die Einschätzung der Weltbank. Frieden und politische Stabilität seien die Grundvoraussetzungen für eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Afghanistans.
Das berichtet unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska über Afghanistan, das vorerst letzte Land, das der WTO, der Welthandelsorganisation, beigetreten ist vor 4 Jahren.
Inzwischen scheint die WTO eher reformbedürftig als aufnahmebereit, denn sie steckt, wie wir schon einige Male gehört haben, in einer Krise. Und das spätestens seit die US-Regierung die Ernennung neuer Richter für das WTO-Berufungsgericht blockiert, was eine Reform ebenso notwendig wie schwierig erscheinen lässt. Professor Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Wenn man eine Autobahn zur Baustelle macht, dann muss man ja in der Zwischenzeit sicherstellen, dass der Verkehr weiter fließen kann. Auf die WTO bezogen hieße das, während man sich Gedanken über eine Reform der WTO macht, wäre erstmal sicherzustellen, dass eine ihrer wichtigsten Aufgaben, nämlich Handelskonflikte zu schlichten, nicht unerledigt bleibt. Und da schlagen nun Ihre Kollegen vom IFO-Institut in München vor, als Ersatz für das WTO-Berufungsgericht ein neues Gremium außerhalb der WTO zu schaffen, das von allen WTO-Staaten außer den USA anerkannt würde. Wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg?
Ja, das ist in der Tat ein gangbarer Weg. Ein Stück weit sehen wir ja auch schon Anzeichen, dass das die Lösung sein kann. Die Europäische Union spricht ja bereits mit ihren Handelspartnern, zum Beispiel mit Kanada, darüber, ein solches Verfahren einzurichten. Dass man also, wenn es Streitigkeiten gibt, die in erster Instanz weiterhin bei der WTO behandelt werden, dann zweitinstanzlich in einer solchen neu einzurichtenden Gruppe diskutiert. Es gibt aber weitere Wege, die vielleicht genauso gut funktionieren. Man könnte zum Beispiel sagen, lass uns doch verzichten auf die zweite Instanz. In vielen internationalen Schiedsgerichten gibt es die gar nicht. Denken wir an Inzisionsschiedsgerichte, da gibt es gar keine zweite Instanz, das funktioniert trotzdem.
Das würde dann vielleicht dazu führen, dass die USA sagt, okay, dann blockieren wir auch die Besetzung der erstinstanzlichen Richterstellen.
Mit den USA müssen wir uns was einfallen lassen, das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, dass bei den Amerikanern vor allem die Sorge da ist, dass die letztinstanzlichen Entscheidungen Recht gesetzt haben. Dass es also dazu gekommen ist, dass der Appellate Body, so wie er heißt, neues WTO-Recht geschaffen hat, das niemals in der Intention war, derer, die die WTO gegründet haben. Da war die USA ja ganz vorne dabei, 1995. Und ich glaube, das ist ein Problem, das vor allem beim Appellate Body gilt, weil dann der abschließende Entscheid eben dort lag. Wenn das in der ersten Instanz passiert, dann ist das sozusagen von der Rechtsordnung her wahrscheinlich nicht so mächtig. Aber Sie haben recht. Die Frage ist, kriegt man die Amerikaner hier mitgenommen oder nicht? Das ist eine offene. Es gibt aber auch da, sozusagen, glaube ich, einen wichtigen Punkt, den man nicht übersehen darf. Selbst wenn der Appellate Body eine Entscheidung trifft, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Entscheidung auch umgesetzt wird. Man darf ja nicht vergessen, wir haben keine Welthandelspolizei. Jetzt haben wir einen Airbus-Boeing-Konflikt zum Beispiel zwischen EU und USA. Da ist die Europäische Union verurteilt worden sozusagen. Die Amerikaner haben das Recht, jetzt Strafzölle gegen uns zu erheben. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir in Europa tatsächlich den Missstand abstellen. Wir zahlen einfach diese Strafzölle weiter. Und das haben wir sehr häufig gehabt im WTO-Recht. Also die Umsetzung von solchen Schiedsgerichtssprüchen ist ja etwas, das auch ein Appellate Body nicht gewährleisten kann.
Kritik kommt ja nicht nur von Seiten der US-Regierung an den Verfahrensweisen dieser Gerichtsbarkeit bei der WTO. Es gibt ja auch viele, die sagen, bei der Berufung der Richterinnen und Richter müsse mehr auf Fachkompetenz als auf nationalen Proporz geachtet werden. Die Arbeit müsse transparenter werden. Bei der Urteilsfindung müssten ökonomische Argumente eine mindestens ebenso große Rolle spielen wie juristische. Welchen Reformbedarf sehen Sie denn in diesem Bereich der WTO insgesamt?
Genau das sind Reformschritte. Was ich noch vielleicht dazu sagen würde, ist, wir sollten nicht so tun, als ob das Problem der WTO nur darin bestünde, dass der Appellate Body jetzt nicht mehr funktioniert. Die Amerikaner und viele andere Länder übrigens haben mit der Berufungsinstanz deswegen ein Problem, weil die WTO-Mitglieder es seit 1995 nicht geschafft haben, die Regeln der WTO anzupassen. Und das führt ja dazu, dass wenn Streitigkeiten erledigt werden müssen im Appellate Body, dass dort neues Recht geschaffen wird, weil die Rechtsgrundlage nicht ausreicht. Die Welt ist ja in 25 Jahren weitergegangen. Ganz neue Probleme sind entstanden. Digitaler Handel und vieles mehr.
Dazu steht ja auch ein Hinweis in einem Papier der vorigen EU-Kommission. Das Papier verweist auf so wörtlich marktverzerrende Beihilfen, die über staatseigene Unternehmen fließen und die von den derzeitigen Handelsregeln nicht ausreichend erfasst würden. Da scheint die vorige EU-Kommission von China und seiner Staatswirtschaft zu sprechen. Wie kann denn die WTO wieder Anschluss an die aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft finden?
Ja, die WTO muss ihr Regelwerk modernisieren. Ja, das lässt sich schnell fordern, aber seit 25 Jahren schafft sie das nicht. Man darf nicht vergessen, die WTO, das sind 164 Mitglieder. Das sind ganz liberale Volkswirtschaften dabei, wie Singapur, und ganz illiberale. Diese Heterogenität ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, das Erste, was passieren müsste, ist, dass wir in Europa, in den USA, in China uns verabschieden von der Vorstellung, dass es ein einziges uniformes Regelwerk geben kann, das für diese so heterogene und komplexe Welt überall passt, weil die Systemkonkurrenz zum Beispiel zwischen Staatskapitalismus chinesischer Prägung und der Marktwirtschaft, wie wir sie bei uns haben und in den USA haben, nicht mehr gegeben ist. Und das, glaube ich, ist etwas, wo sich Europa überlegen muss, können wir nicht Vorschläge machen, wo wir viele Länder mitnehmen können, Entwicklungsländer zum Beispiel, die an der Existenz der WTO großes Interesse haben. Aber es muss beginnen mit der Feststellung, dass dieses einheitliche Regelwerk für alle wahrscheinlich nicht zukunftsfähig ist.
Dann hätte die WTO aber möglicherweise ihre Existenzberechtigung verloren, denn wenn es dann keine Regeln mehr gibt oder flexible Regeln, wozu braucht man dann noch eine solche Instanz wie die Welthandelsorganisation?
Naja, dann müsste es sowas geben wie einen Kern und eine Peripherie. Dann gibt es die Länder, die weitergehen wollen miteinander. Da gehören sicherlich die Europäische Union dazu und da gehören die Handelspartner der Europäischen Union dazu. Und dann gibt es Länder, die auf einer tieferen Ebene mitmachen wollen, aber nicht die gleichen Verpflichtungen eingehen. Das wäre viel besser, ein sozusagen System der WTO haben, das auf zwei Ebenen funktioniert, als die WTO insgesamt kaputt zu schlagen oder zugrunde gehen zu lassen.
Hieße das denn, dass auf jeder Ebene dann nur noch die jeweiligen Länder miteinander handeln könnten und nicht sozusagen mehr Handel stattfinden könnte von einer Ebene zur anderen?
Der Handel würde auch noch zwischen den Ebenen stattfinden natürlich, aber nicht mehr unter dem Grundgedanken der Reziprozität. Jetzt ist ja das Problem das, dass wir zum Beispiel den Chinesen freien Zugang gewähren nach Europa und auch in die USA, was Investitionen angeht. Die Chinesen das aber nicht tun und die Chinesen sich auf ein Prinzip in der WTO berufen, das ihnen das Recht gibt, aufgrund ihres Entwicklungsstandards diese Reziprozität nicht zu gewähren. Und ich glaube, dass in der Welt, in der wir heute sind, wo es wieder um geostrategische Rivalitäten geht, wo das Vertrauen auch gegenüber China nicht groß genug ist, dass wir diese Reziprozität entweder einfordern und wenn sie nicht von den Handelspartnern gegeben wird, auch unsererseits auf die Gewährung der Konzessionen verzichtet wird. Also wir würden nicht den Handel einstellen, sondern wir würden die Reziprozität einfordern in den Handelsbeziehungen zwischen dem Kern und der Peripherie.
Der Generalsekretär der WTO, Roberto Acevedo, hat ja dieser Tage versucht, der Krise bei der WTO etwas Positives abzugewinnen. Er hat gesagt, ohne diese Krisenstimmung würde man sich vielleicht arrangieren und Mitgliedsländer wären vielleicht nicht wirklich bereit zu Veränderungen. Könnte er recht haben? Stehen die Chancen, die WTO zu reformieren, gerade wegen der derzeitigen Krise dort vielleicht besser denn je?
Die Krise hilft wahrscheinlich, das Bewusstsein zu schaffen, dass da ein Problem existiert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Chancen besser stehen. Die Fronten sind ja ziemlich eingefahren. Ich glaube, dass viele in den USA eigentlich zurück wollen in die Welt vor der WTO. Da hatten wir den GATT. Das war ja kein schlechtes System per se. WTO geht weiter, zum Beispiel mit den Schiedsgerichten. Und ich glaube, was der Herr Acevedo und die WTO akzeptieren müssen, ist, dass wir ein System brauchen, das mehr Flexibilität zulässt. Und das kann man in Genf jetzt in all den Vorschlägen, die ich kenne, nicht erkennen. Dort möchte man um jeden Preis ein einheitliches Regelwerk erhalten für die ganze Welt. Da muss man sagen, gut, das gibt es in Teilen ohnehin nicht, aber die Ambition ist die. Und davon, glaube ich, müsste sich die WTO-Leitung, der Generaldirektor verabschieden. Sonst wird man die Amerikaner nicht an Bord kriegen.
Professor Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank. WTO ohne Schiri. Wer regelt den Welthandel? Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, so geregelt oder so ungeregelt, wie es Ihnen am liebsten ist.